Herzblut im Ohr, der Podcast des TV Amstetten, präsentiert von Interdomo, Ihrem Partner für innovative Heiztechnik.
Herzlich willkommen zur Folge 5 unseres Podcasts Herzblut im Ohr. Mein Name ist Frank Lüttmann, Hallensprecher des TV Amstetten und für die Kenner unter euch einfach Lütti. Heute hört ihr die bereits 5. Folge unseres Podcasts und zur Abwechslung sitzen mir heute gleich 2 Gäste in der Geschäftsstelle gegenüber. Von Sören, unserem sportlichen Berater, und Florian, unserem Geschäftsleiter, habe ich erfahren, welchen Weg sie durch die Welt des Handballs bis heute genommen haben und wie sie schließlich zum TV Amstetten gelangt sind. Für Sören war der Weg zum Handballprofi früh klar, während sich bei Florian der Weg vom Spieler zum European Handball Manager etwas anders entwickelte. Mittlerweile ziehen die beiden beim TVE an einem Strang und arbeiten zusammen an der Weiterentwicklung der Mannschaft, dem Umfeld und dem Team dahinter. Genießt spannende Einblicke aus dem Leben und der Arbeit von Sören Kress und Florian Ostendorf. Herzlich willkommen zu Folge 5, Herzblut im Ohr, der Podcast des TV Amstetten, präsentiert von Interdomo, Ihrem Partner für innovative Heiztechnik. Und heute habe ich die Ehre, in der Geschäftsstelle 2 Leuten gegenüber zu sitzen. Ich freue mich als Gesprächspartner am heutigen Tag auf Florian Ostendorf und auf Sören Kress. Hallo ihr zwei.
Lütti, moin. Sören, hi.
Moin, hi. Schön, dass wir da sein dürfen.
Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, wir haben heute die Ehre, ein bisschen zu plaudern über euch, über ja, euren Werdegang und natürlich über eure Aufgaben hier beim TV Amstetten. Und tatsächlich möchte ich mal anfangen mit dir, Sören. Also ich weiß, wir haben es eben mal kurz besprochen, bist in Göttingen geboren, hast aber in der Handballwelt tatsächlich schon einiges gesehen. Wo bist du denn tatsächlich mit dem Handball überhaupt gestartet?
Ja, tatsächlich in Göttingen, beim Göttingen 05 mit der Mutti zusammen. Die war damals Trainerin in der, ja, ich glaube E-Jugend war es, von meinem Bruder, der 3 Jahre älter ist. Und dann hat sie mich immer mitgenommen. Das heißt, ich stand, glaube ich, wirklich schon in der Halle, als ich 2-3 Jahre alt war und bin immer durch die Gegend gelaufen und habe versucht, irgendwelche Bälle durch die Gegend zu schmeißen.
Also gab es bei dir überhaupt keine Chance, in irgendeiner Form eine andere Sportart mal reinzuschnuppern, also Handball war gesetzt bei dir?
Ja, also da hatte ich absolut keine Chance. Ich habe tatsächlich mal Fußball gespielt noch, bis zur D-Jugend habe ich dann beides gemacht, Handball und Fußball, aber ja, Handballerfamilie, mein Papa hat dann damals bei Göttingen 05 auch zweite Liga gespielt und so war das klar, dass ja, wir beide, Malte und ich, auch zum Handball kommen.
Ja, Flo, war es bei dir ähnlich mit deiner Handballerkarriere? Ich meine, du kommst ja hier aus der Nähe, aus Westerkappeln, also ja, etwas über 30, 35 Kilometer von hier entfernt. Eigentlich auch ja, ein Handballdorf, möchte ich es mal sagen. Aber Handball, eine große Sportart bei euch im Ort. Wie bist du in Westerkappeln zum Handball gekommen?
Ja, tatsächlich hat mich ein Kumpel, ich glaube, in der E-Jugend, zweites E-Jugendjahr, einfach mal mitgenommen und hat gesagt, hey, hast du Lust irgendwie in der Grundschule, hast du Lust auf Handball? Ich konnte mir da, glaube ich, damals gar nichts unter Handball vorstellen und bin einfach mitgegangen zum Training und dann, ja, seitdem auch komplett da hängen geblieben und war dort in der ersten Trainingseinheit, da fehlte ein Torhüter. Dann habe ich mich ins Tor gestellt und bin dann einfach zum, ja, ich glaube, Dienstags war es und Donnerstags zum Training wieder hingegangen.
Ja, tatsächlich, Sören, das unterscheidet Flo von uns beiden. Also wir haben es ja doch präferiert, irgendwann im Feld zu spielen. Flo war so verrückt und hat sich ins Tor gestellt.
Einfach faul damals schon gewesen, glaube ich.
Einfach faul. Das ist natürlich für den einen oder anderen Torhüter bezeichnend, aber man sieht es nicht.
Ich danke dir.
Wie vielleicht bei dem einen oder anderen. Ja, ihr beide habt tatsächlich sehr interessante Lebensläufe im Handball. Sören ist gerade schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Wie war so dein Weg durch die Handballwelt bis in den Seniorenbereich?
Ja, ich habe, wie du schon gesagt hast, bin groß geworden beim THC Westerkappeln, hab dort gespielt und bin dann durch die Niedersachsen-Auswahl damals, der THC hat im Handballverband Niedersachsen gespielt oder gehört dem Handballverband Niedersachsen an, bin dann damals zur HSG Nordhorn gegangen in der A-Jugend, im ersten A-Jugendjahr. Habe dort ein Jahr A-Jugend gespielt, bin dann in die zweite Herrenmannschaft, damals in die Regionalliga Nord gewechselt, habe dann parallel zweite Mannschaft HSG Nordhorn A-Jugend gespielt. Das Ganze dann 3 Jahre und dann kam der Wechsel zur ISV nach Ippenbüren, damals in die Regionalliga.
Also die Regionalliga für alle, die zuhören, die heutige dritte Liga.
Genau, die heutige dritte Liga. Ich glaube trotzdem nicht vergleichbar mit der heutigen dritten Liga, weil es halt damals schon nicht alles auf dem Niveau war und nicht ganz so professionell war. Habe dann 8 Jahre lang in Ippenbüren gespielt. Hatten auch wirklich sehr, sehr erfolgreiche Jahre dort.
Müsstest damals. Du ja auch noch mit dem einen oder anderen Emstettener zusammen beim ISV gespielt haben.
Absolut, mein Torwartkollege damals jahrelang Lars Paulsen, Fleming Paulsen, durchaus mit einer Emstettener Vergangenheit. Kurt Zijewski war damals 2 Jahre lang, glaube ich, bei uns am Kreis. Jörg Schulte, jetziger Papa, glaube ich, in der C-Jugend und ab und zu bei Gabor mit auf der Bank. Genau. Den hatte ich letztes Mal wieder getroffen, das war auch immer schön. Ja, doch, es haben sich dort einige Begegnungen ergeben, die man jetzt immer wieder trifft.
Ja, okay. Ja, Sören, du bist in der Jugend irgendwann dann über die Station vom OHV Aurich in die Handballakademie zum VfL Gummersbach gekommen. Erzähl mal ein bisschen über die Zeit und wie es dazu gekommen ist, den Wechsel nach Gummersbach zu vollziehen.
Ja, im Endeffekt habe ich in Aurich gespielt und mein Stiefvater Wolfgang Ladwig, vielleicht auch dem einen oder anderen Handballkenner ein Begriff, der war damals Trainer und Vorsitzender und Manager vom OHV Aurich, hat die von der Kreisliga in die zweite Liga geführt. Und der sagte irgendwann zu mir, ja, also wenn du wirklich was im Handball erreichen möchtest, dann musst du aus Aurich weg. Und ich so, was ist da denn los? Und dann hat er gesagt, wir können einfach keine professionellen Bedingungen für Jugendspieler ermöglichen. Und so kam es dann dazu, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ein halbes Jahr, bevor ich hingegangen bin, ist Ole Ramel hingegangen. Und Ole Ramel hat damals auch beim OHV Aurich gespielt und hat auf Norderney gelebt. Und so wusste ich von dem Kontakt, oder ich wusste von der Handballakademie Gummersbach. Dann habe ich, ich glaube, meine Mutter hat einfach mal eine Mail hingeschrieben. Hallo, hier ist der Sören, der würde da gerne hin. Und so kam ich dann über mehrere Auswahl, über Sichtungslehrgänge, also da wurden tatsächlich Sichtungslehrgänge durchgeführt, kam ich dann nach Gummersbach.
Und bist zum Jugendnationalspieler gereift dort.
Ja, genau, das war eine super gute Zeit. Also mit 15 zu Hause weg ist erstmal nicht einfach, aber es war für mich genau im richtigen Alter. Und dann habe ich mich handballerisch auch super gut entwickelt. Mein damaliger B-Jugendtrainer im ersten Jahr war auch Emir Kotagic. Also habe ich auch von Anfang an qualitativ hochwertige Ausbildung genossen und so dann auch den Schritt in die Jugendnationalmannschaft geschafft.
Ja. Warst du in Gummersbach dann in einer oder in einem Internat oder wart ihr in Gastfamilien untergebracht?
Ja, die haben damals angefangen, das Internat aufzubauen und hatten eine Kooperation mit einem Hotel. Da haben wir in der 4. Etage oben gelebt, durften auch jeden Morgen zum Frühstücksbuffet, also war auch ein schönes Buffet, und sind aber auf öffentliche Schulen gegangen. Also wir hatten dann Kooperationsschulen in Gummersbach und eine im Nachbardorf. Und das war für uns super cool, als junge Spieler da morgens zum Buffet laufen zu dürfen und dann zweimal trainieren zu dürfen.
Ja. Und wann ist denn dir der Gedanke gereift, tatsächlich also auch den Beruf Handballer ins Auge zu fassen und Profi-Handballer zu werden?
Also im Endeffekt schon vor der Entscheidung, nach Gummersbach zu gehen, würde ich sagen. Weil da in dem Augenblick war klar, ich will alles dafür tun, Handballprofi zu werden. Und genau deswegen habe ich dann gesagt, okay, mit 15, ich ziehe aus meinem Elternhaus, lass meine Kindheit hinter mir sozusagen oder verzichte auf einen Teil meiner Jugendlichkeit, einfach dafür, dass ich die Möglichkeit habe, Handballprofi zu werden.
Ja, ihr beide, also relativ hoch gespielt, ja, zweite Liga, Regionalliga, heutige dritte Liga. Aber jeder baut natürlich auch so sein Standbein neben dem Handball auf. Das unterscheidet uns ja Gott sei Dank, sage ich jetzt einfach auch mal, von den Fußballern. Ihr habt zwei unterschiedliche Wege tatsächlich eingeschlagen. Flo, du bist im privaten Leben damals neben dem Handball, hast du eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann ja gemacht und hattest aber, so wie ich das weiß von dir, auch eigentlich immer das Ziel, zumindest im Handball, wenn auch nicht auf dem Feld, aber im Handball aktiv zu werden.
Ja, zumindest bin ich mir, wie soll ich das sagen, immer noch im Nachhinein selber dankbar sozusagen, dass ich relativ früh gemerkt habe, dass auch in der Zeit in Nordhorn, dass es ein vernünftiges Niveau ist, aber zum Handballprofi, so wie bei Sören, wahrscheinlich nicht reichen wird, und habe dann relativ früh parallel eine Ausbildung begonnen, Studium absolviert und genau, ich habe dann parallel bin immer den beruflichen Part gegangen nebenbei und hätte damals aber nicht gedacht, dass ich jetzt wieder hauptberuflich im Handball tätig bin. Ja, habe eine Trainerausbildung gemacht. Lütti, wir hatten ja die absolute Ehre, zusammen unsere B-Lizenz zu absolvieren damals. Habe nebenbei dann in Münster bei Westfalia Kinderhaus die erste Damenmannschaft trainiert und hatte damals aber noch keine Berührungspunkte, jetzt zu sagen, jetzt gehe ich wieder hauptamtlich in den Handball. Also der Gedanke ist tatsächlich erst später gekommen.
Ja, wobei ich mich aber erinnere, also noch sehr, sehr gut an unseren B-Lizenz-Lehrgang, der ja auf vielfache Weise auch sehr interessant war. Du warst tatsächlich auch einer der wenigen, der diesen Lizenzlehrgang selbst finanziert hat, also selbst bezahlt hat, also nicht über einen Verein. Also war es ja schon so der Hintergedanke, dort verstärkt aktiv zu werden.
Das habe ich damals tatsächlich gemacht, um mich an keinen Verein zu binden. Ja, das stimmt. Bin dann trotzdem, glaube ich, 5 Jahre oder 4 Jahre bei Westfalia Kinderhaus geblieben. Hatte damals aber noch keinen Gedanken, irgendwie im Managementbereich oder so in den Profisport zu wechseln. Das ist dann wirklich nach und nach gereift. Und auch die Trainerkarriere dann in der Zeit im Kinderhaus auch irgendwann nicht weiter forciert. So, das ist auch,
obwohl sie nicht ganz unerfolgreich war.
Das stimmt, für den Münsteraner Handball, das war dann Oberliga-Damen. Aber ich glaube, dass das da auch dann auch bei mir die Grenzen erreicht sind. So, ich verstehe schon den Handballsport, aber würde mir jetzt aktuell auch keine Trainerkarriere irgendwie im Profibereich zutrauen.
Okay. Ja, Sören, für dich ging es, wir kommen auf die Vereine gleich noch zu sprechen, dann auf die Uni. Du hast Lehramt studiert, haben wir eben noch drüber gesprochen. Stehst jetzt kurz davor, in dein Referendariat Anfang Mai auch zu gehen. Wo war für dich die Gewichtung? Also klar, ne, Studium, das zweite Standbein auf jeden Fall im Hintergrund. Aber du hast ja schon in Vereinen gespielt und du wirst uns sicherlich gleich sagen, wo deine Reise über die Jahre hingegangen ist. Aber die Prämisse lag bei dir schon absolut auf dem Profi-Handball.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hab dann, wenn ich einfach mal meine Karriere weitergehe, bin ich nach Gummersbach in Düsseldorf gelandet, in der A-Jugend, und hab da 2 Jahre in Düsseldorf A-Jugend gespielt und durfte Bundesliga mittrainieren. Und hab dann den Schritt aus der zweiten Liga in die dritte Liga nach Rheinhausen gemacht, und da war es dann schon klar, dass ich auf jeden Fall ein zweites Standbein brauche. Also ich hatte dann erst noch die Möglichkeit, bei der Sportfördergruppe 1 Jahr mitzunehmen über die Bundeswehr, weil ich Jugend- und Juniorennationalmannschaft gespielt habe, und in der Zeit wurde es dann schon auch klar, dass ich den Schritt in Richtung erste Liga nicht schaffen werde. Und selbst wenn ich den Schritt in die erste Liga geschafft hätte, wäre es mit Sicherheit notwendig gewesen, auch einfach noch nebenbei was zu machen. Und genau, in Rheinhausen habe ich dann angefangen zu studieren, habe dann damals auch schon mit Anfang 20 angefangen mit Lehramt. Und ja, wie man dann jetzt gesehen hat, hat es bei mir einfach 10 Jahre gedauert, weil ich dann trotzdem gesagt habe, ich lege den Fokus auf den Handball und möchte nicht, dass der Handball darunter leidet, und habe einfach deutlich eingeschränkt studiert im Vergleich zu meinen Kommilitonen, die ja von Montag bis Freitag in der Uni waren. War ich meistens nur einen Tag in der Uni und hatte dann immer die Absprache, dass ich vielleicht mal einen Vormittag frei bekomme vom Trainer, oder ich habe einfach meine ganzen Seminare so gelegt, dass ich außerhalb der Trainingszeiten studieren konnte.
Ja, was ja für einen Handballprofi nicht unüblich ist, dass sie ihr Studium so ein bisschen ziehen und aber trotzdem ihren Fokus einfach auf die Handballkarriere auch in der zweiten Liga auf jeden Fall legen können.
Auf jeden Fall. Also das machen ganz viele Handballer.
Das ist aber auch aus Männersicht ja auch wichtig, ne? dass man das frühzeitig erkennt und frühzeitig auch macht. Und du hast gerade gesagt, 10 Jahre, aber wichtig ist ja im Endeffekt, dass du es irgendwann halt, dass du es irgendwann zum Abschluss bringst. Gibt auch sicherlich den einen oder anderen, der den Schritt nicht macht.
Und das rächt sich im Normalfall danach. Aber wie gesagt, auch in der ersten Liga muss man ja mal ganz klar sagen, also ich wüsste jetzt nicht allzu viele Erstliga-Handballprofis, die nicht auch in irgendeiner Form ein zweites Standbein zumindest im Auge haben, aber es auf mehr oder weniger erfolgreiche Weise dann während der Handballkarriere auch schon verfolgen. Und auch da hat sich ja ein bisschen was getan. Also wenn ich mal zurückdenke, Ende des letzten Jahrhunderts, kann man schon fast sagen, als ich noch ein bisschen aktiv war, wurde in einer ersten Mannschaft 4 bis 5 Mal trainiert. Und wenn wir uns unsere Truppe angucken, verbessert mich, aber Lennart ruft unsere Jungs 8 bis 9 Mal in der Woche zum Training.
Das ist korrekt, ja.
Aber ich habe da auch, um da noch das zu ergänzen, ich habe da öfter mal mit den jugoslawischen Kollegen drüber gesprochen, in Hagen beispielsweise, die einfach gesagt haben, die Deutschen sind immer sehr sicherheitsbewusst und machen direkt nach dem Abi, auch wenn sie zweite Liga spielen können, erstmal eine Ausbildung, anstatt sich voll auf den Handball zu konzentrieren. Und da habe ich immer fand ich das immer relativ interessant, wie die Ausländer darüber denken, dass die halt sagen, okay, voll Fokus auf Handball, ich kann ja meine Ausbildung auch noch mit Anfang 30 fertig machen. Und dass man einfach genau das beste Handballalter von 18 bis 22 oder die wo man die größten Entwicklungsschritte nehmen kann, dass man das in Deutschland dann immer damit in Anführungsstrichen verschwendet, dass man noch nebenbei eine Ausbildung macht, konnten die jugoslawischen Kollegen meistens nicht ganz nachvollziehen.
Ja, interessanter Punkt. Tatsächlich schmeiße ich das einfach mal in die Runde. Unterscheide das tatsächlich so ein bisschen, auch weil gerade die Handball-EM zu Ende gegangen ist, unterscheidet das so ein bisschen den deutschen Handballer, / Handballerin von den Mannschaften oder den Spielerinnen und Spielern aus anderen Ländern, dass nie der Fokus vielleicht zu 100% auf den Handball gelegt wird?
Boah, jetzt guckst du zu mir rüber, Florian. Das ist eine schwere Frage. Das kann ich, weiß ich nicht. Also man merkt schon, dass...
Ich glaube schon, dass in Deutschland so ein Sicherheitsbedürfnis schon auch herrscht, auch bei Nachwuchskräften. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt unbedingt negativ zu sehen ist. Ob sich Leute noch mehr, darauf zieht die Frage ab, eigentlich in den Jahren von 16 bis 25 noch mehr fokussieren müssten auf den Leistungssport. Pah, spannende Frage, kann ich keine Antwort zu geben.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn wir über den TVE und die Zukunft des TVE sprechen. Bleiben wir bei dir, Sören. Dann über Eintracht Hagen kam der Weg zum TVE.
Jawohl, vorher haben wir noch eine Station vergessen. Ich bin dann nach Hannover gezogen, auch aufgrund des Studiums und habe noch 4 Jahre bei Großburg-Wedel gespielt, Nachbardorf von Hannover und habe da nebenbei studiert und habe dann aber nochmal die Möglichkeit gehabt, nach Hagen zu wechseln. Da hat Nils Pfannenschmidt damals angerufen, der kannte mich noch aus der Jugend. Der wollte mich am Anfang meiner Karriere auch mal nach Lemgo holen. Da war er noch U23-Trainer in Lemgo. Und die Handballwelt ist klein. Dann hat er irgendwann 4, 5 Jahre später nochmal an mich gedacht und hat meinen Weg verfolgt. Und ja, dann war es bei mir so, dass ich den Bachelor fertig hatte und habe dann gesagt, okay, jetzt habe ich zumindest einen Abschluss in der Tasche. Ich wage nochmal den Schritt in den Profi-Handball und bin dann nach Hagen gezogen, habe meine Freundin in Hannover zurückgelassen, habe dann eine Fernbeziehung geführt und habe gesagt, ich investiere nochmal alles für den Handball und ja, hatte auch 2 wirklich super, super schöne und super gute Jahre in Hagen.
Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war das letzte Jahr, bevor du zum TVE gewechselt bist. im Auswärtsspiel gegen den TVE. Ich meine sogar, dass du uns 10 Stück eingeschenkt hast in dem Spiel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war schon beeindruckend
damals. 10 Stück, Sören? Das Video hast du mir noch nicht gezeigt, das würde mich jetzt aber wundern. Du.
Ja, ich habe noch einige schöne Highlights auf meinem Rechner. Nee, also ich glaube, wir haben einmal Weihnachten rumgespielt. Da habe ich, glaube ich, ganz ordentlich gespielt in Hagen. Und im Rückspiel, also es waren ja 4 Spiele insgesamt, ja, deswegen, ich weiß das gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, ich hab gegen TVE immer ganz ordentlich gespielt, weil Daniel Kubisch ja dann damals auch relativ zeitig angerufen hat und gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, für den TVE zu spielen.
Also wie gesagt, ich kann mich nicht mehr perfekt erinnern, aber ich war damals schon am Mikrofon und ich weiß, dass ich deinen Namen auf jeden Fall des Öfteren an dem Abend nennen musste. Ja, aber dann, Daniel war Trainer und dann bist du zum TVE gekommen. Wer hat damals Kontakt aufgenommen zu dir?
Ich glaube Holger Krimphofe. Und dann ging es relativ schnell, dass Daniel, Holger und ich uns zusammengesetzt haben. Und dann ging es tatsächlich auch super schnell. Also ich war damals schon davon überzeugt, dass der TVE einfach eine Handballinstitution ist. Und ein gestandener Zweitligist und da habe ich gar nicht lange überlegen müssen. Und auch noch kleiner Punkt, der auch super gut gepasst hat, ist einfach, dass ich trotzdem relativ schnell nach Hannover gekommen bin, 2 Stunden und einfach meine Freundin in Hannover noch geblieben ist. So hat das einfach insgesamt gut gepasst. Ich hatte hier professionelle Bedingungen mit einem super Trainer und hab einfach auch dann relativ schnell die Entscheidung getroffen, ich will das unbedingt machen.
Und soweit ich weiß, ist deine Freundin ja dann aber auch relativ schnell dann auch nach Emstetten gekommen. Und um es tatsächlich vorwegzunehmen, einer der Hauptgründe, warum du uns immer noch in Emstetten erhalten bist.
Ja, genau. Also sie war dann natürlich regelmäßig da und dann haben wir beide relativ schnell sehr großen Gefallen an Emstetten und der Umgebung gefunden. Und ja, dann war das eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass Lisanne hinterherkommt und ja, genau. Dann haben wir auch schnell die Entscheidung getroffen, dass wir eigentlich uns gerne hier niederlassen wollen und erstmal die nächsten Jahre schauen wollen, weil wir uns hier super wohl gefühlt haben. Ja, war es dann für mich einfach auch kein Thema mehr, nochmal die Schuhe zu schnüren und irgendwo in Konstanz oder in Dresden Handball zu spielen. Da habe ich dann gesagt, ich bleibe in Emstetten und fühle mich hier auch wohl.
Ja, Gott sei Dank. Hattest dann noch ein Gastspiel beim Eintracht Hildesheim, ganz kurz. Und dann nochmal bist du für ein paar Spiele nochmal beim TuS Spenge, glaube ich, dann eingesprungen.
Ja, genau, stimmt. Also in Hildesheim habe ich ein Jahr auch nochmal gespielt, weil ich da quasi mein Studium nochmal beenden konnte. Ich habe die ganzen Praktika, Schulpraktika und Anwesenheitskurse in Hannover absolviert. Und konnte unter professionellen Bedingungen noch Handball spielen. Also das war einfach von der Kombination her super. Und dann bin ich zurück nach Emstetten und habe aufgehört mit dem Handball. Und ich glaube, irgendwann im Oktober klingelte dann das Telefon. Marcel Ortjohann vom TuS Spenge hat angerufen. 3 Rückraumspieler verletzt. Wir haben nur noch A-Jugendliche, mit denen wir spielen können. Kannst du uns für 4, 5 Spiele helfen bis Weihnachten? Und ja, dann hat es bei mir schon auch wieder gekribbelt in den Fingern und ich war auch fit und dann habe ich gesagt, komm, ich helfe euch. Es macht ja doch auch irgendwie Spaß, dann Handball zu spielen.
Ja, okay. Ja, Flo, kommen wir nochmal zu dir, um euch beide, ich sag mal, dann langsam vom zeitlichen Level hier bei Emstetten auf den gleichen Stand zu bringen. Du hast eben erzählt, warst lange beim ISV, 8 Jahre, hast dort gespielt und dann gab es noch ein paar Stationen, Bielefeld, Bissendorf, Aalen, Lattbergen und dann kam es aber dann auch dazu, dass du irgendwann deine aktiven Aktivitäten beim Handball an den Nagel gehängt hast.
Ja, genau. Ich habe dann, wie du eben schon erwähnt hast, die aktive Zeit nach den genannten Stationen, viel in der dritten Liga, Oberliga und zuletzt in Lattbergen in der Verbandsliga, die Karriere beendet, noch den Trainer nebenbei gemacht und dann eigentlich schon zu der Zeit parallel die berufliche Laufbahn forciert sozusagen, um da auch Schritt für Schritt die nächsten Schritte zu gehen.
Na. Und eins hast du mir erzählt, beziehungsweise geschrieben, was wir natürlich hier nicht unerwähnt lassen wollen. zweifacher deutscher Meister im Beachhandball.
Das ist tatsächlich wahrscheinlich mein größter sportlicher Erfolg. Wenn ich nicht mit Sörens Erfolgen kann ich nicht mithalten. Jugendnationalmannschaft, da wurde ich immer rechtzeitig vorher aussortiert. Spätestens bei der norddeutschen Auswahl oder was da vorgeschaltet war. Deswegen genau, mein damaliger Mannschaftskollege in Büren, Kai Bierbaum, Birne, hat mich damals mitgenommen zum St. Davids Minden. Und da haben wir, glaube ich, 2009 und 2010 sind wir jeweils Deutscher Meister geworden, durften dann mal nach Portugal mit zur Vereins-EM fliegen und haben dann eine Europameisterschaft gespielt. Ja, das waren coole Erlebnisse und auch da das Netzwerk so zu den alten Jungs von damals. St. Davids gibt es immer noch, die spielen immer noch. Inzwischen bin ich aber nur noch passives Mitglied.
Auch schon länger nicht mehr da gewesen.
Wo bitte?
Auch schon länger nicht mehr da gewesen.
Schon länger nicht mehr da gewesen, genau. Also mich würde so ein Beachhandballturnier würde mich schon nochmal reizen, auch weil es auch, weil der Beachhandball sich auch, also es ist ein anderes Thema, aber sich auch unglaublich gut entwickelt hat, auch immer deutlich professioneller wird, inzwischen auch beachtliche Reichweiten erzielt. Und ich hoffe sehr bald, dass auch dieser tolle Sport irgendwann ja olympisch wird und dann noch mehr in die Öffentlichkeit gezählt wird tatsächlich.
Ja, sollten wir tatsächlich beim TV Amstetten auch nicht aus dem Fokus verlieren. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, wir haben ein Feld bei uns in Amstetten im Freibad. Muss man dann halt irgendwann einfach nur noch ausbauen. Ja, auch du bist dann irgendwann zum TV Amstetten gekommen. Bist mittlerweile Geschäftsleiter hier in der Geschäftsstelle des TVE, bist hauptamtlicher Mitarbeiter. Auch da tatsächlich die Frage, wie kam letztendlich der Schritt vom Veranstaltungskaufmann zum TV Amstetten und wie bist du auf uns aufmerksam geworden?
Genau, ich habe damals bei der Agravis Raiffeisen AG in Münster gearbeitet, im Bereich Veranstaltung, Live-Kommunikation und so ein Job oder so eine Stelle beim TVE findet man ja nicht irgendwie auf Stepstone oder in einer Zeitung ausgeschrieben, sondern es war, glaube ich, damals eine Stellenanzeige für den Bereich Vermarktung und Vertrieb, wo ich dann ja über Kontakte und übers Netzwerk von erfahren habe und damals mich mit Heike und Frank zum ersten lockeren Gespräch getroffen habe. Interessanterweise kurz vor der Geburt meiner Tochter. Ja, und dann habe ich lange mit meiner Frau diskutiert, was machen wir, gebe ich den sicheren Job beim großen Konzern auf und wage den Schritt quasi in den Profi-Handball. Dann haben wirklich weitere sehr, sehr gute Gespräche mit Heike Schürkötter und Frank Wiesner stattgefunden, wo es dann auch um neue Verantwortungsbereiche ging und wie man das Ganze gestalten könnte hier beim TVE, sodass ich dann zu meiner Frau Franziska gesagt habe, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. So eine Chance bekommt man auch nicht immer. Und dann ja, habe ich mich auf die weiteren Gespräche vorbereitet und eigentlich die finale Vorbereitung, glaube ich, im Kreißsaal bei der Geburt von Marlene mir zurechtgelegt und hatte dann irgendwie 3 Tage später das finale klärende Gespräch sozusagen. Und ja, jetzt bin ich hier.
Ja, und mittlerweile muss man sagen, du wohnst in Amstetten, hast dir ein Haus gekauft, hast mittlerweile 2 Kinder, dein Sohn ist vor kurzem auf die Welt gekommen und wir hoffen, dass du dich also nicht nur beruflich, sondern auch privat hier in Amstetten wohlfühlst.
Ja, total. Also total, zu 100%. Amstetten wäre wahrscheinlich auch eine Wahl gewesen, unabhängig von meinem Job einfach. Weil es halt eine total schöne Kleinstadt ist, ne? Du kannst alles machen. Es wird, finde ich, unfassbar viel geboten für Kinder, an Freizeitaktivitäten. Es ist immer was los, hast trotzdem die Nähe zu Münster, bist irgendwie in 20 Minuten mit der Bahn in Münster und so. Und wir fühlen uns absolut heimisch und haben auch nicht vor, kurzfristig Amstetten zu verlassen.
Das hören wir auf jeden Fall gerne. Und ja, Sören, du hast es ja eben Gespräch auch schon gesagt, ihr fühlt euch ja auch wohl, Lisanne und du. Und ja, dann kam
es. An der Stelle vielleicht mal auch einfach, was wirklich beachtlich ist, dass auch viele Ex-Profis des TVE, die man immer mal so in der Stadt trifft, auch immer noch in Amstetten wohnen. Und das zeigt ja, dass die Stadt oder die Region an sich irgendwas richtig macht.
Das stimmt durchaus. Also wir könnten jetzt anfangen aufzuzählen. Also ich hätte also relativ schnell fast 2 Hände voll. Ja. Die tatsächlich in Amstetten geblieben sind.
Das ist nur eine Randnotiz, aber es ist schon, haben wir letztes Mal auch uns drüber unterhalten, ist schon beeindruckend. Also.
Und das Schöne ist eigentlich auch, das will ich nochmal herausheben, so mehr aus der Richtung der Handballabteilung des TVE, viele haben in der Vergangenheit oder machen es aktiv immer noch auch die Handballabteilung im TVE unterstützt. Das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen.
Das finde ich muss auch der, also das, da werden wir vielleicht nachher noch drauf kommen, aber es muss auch der Weg sein, sodass du, wenn du Leute hier hast und man entwickelt ja über die Jahre eine gewisse Identität und eine gewisse TVE-DNA, so nenne ich es einfach mal, die Leute hier zu halten. Und wenn du sie hier hältst, quasi am Standort, dann sie auch im Verein, in der Jugend, im Breitensport, egal wo eigentlich, ja, mit einzubinden einfach.
Ja, Parade. Ich wollte auch kurz anmerken oder vielleicht ein bisschen kritisch anmerken. Also ich finde, dass das ein Punkt ist, der noch viel, viel, viel mehr ausgebaut werden sollte. Also einfach um diese Identifikation zu schaffen, ne? Dass man Spieler an den Verein bindet, in welcher Form auch immer, in der Jugend, auf der Geschäftsstelle oder was auch immer. Ich finde, da können wir auf jeden Fall noch deutlich besser werden und machen wir auch. Also da gehen wir die ersten Schritte. Aber ich finde das total wichtig.
Ja. Ja, da sind wir auch auf dem Weg und ja, ein Paradebeispiel eigentlich dafür für einen Ex-Profi, wobei man zu den Zeiten nicht wirklich vom Profi sprechen kann, aber unser Co-Trainer Jan Wolski war Spieler bei uns in der ersten Mannschaft und ja, ist seit Ewigkeiten Co-Trainer bei uns auf der Bank, hat schon die zweite Mannschaft trainiert, ganz lange die A-Jugend, ist mittlerweile wirklich zum Urgestein in Emstetten geworden und wäre tatsächlich am letzten Samstag bei der Sportlerehrung der Stadt Emstetten eigentlich geehrt worden, aber es stand das Auswärtsspiel in Augustdorf an und damit war er natürlich entschuldigt. Ja, dann kommen wir, ich sag mal so ein bisschen, zum nächsten Teil bei uns im heutigen Podcast, nämlich der gemeinsame Weg, den ihr mittlerweile beim TVE ja, eingeschlagen habt. Flo, du warst verantwortlich oder bist verantwortlich hier in der Geschäftsstelle. Es hat einige Wechsel, bevor Lennart hier bei uns auf der Bank war, nach Daniel Kubesch auf der Trainerbank gegeben. Mittlerweile ist dort, ja, Gott sei Dank mit Lennart die Kontinuität wieder da. Und du hast mit Frank und mit Heike Sören als sportlichen Berater mit ins Boot geholt. Wie kam es dazu?
Das muss ich kurz überlegen, damit ich auch das Richtige erzähle. Es kam einfach dazu, dass wir uns neu aufgestellt haben oder auch durch den Abstieg auch neu aufstellen mussten aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, dass wir gerade im Bereich Sport, nachdem André Kropp, der kurzzeitig ja sportlicher Leiter hier auch war und dann beruflich die ja, in der Selbstständigkeit fest verankert wurde und keine Zeit mehr hatte für den Job uns neu aufstellen mussten, sodass ich die Leitung quasi über den Geschäftsbereich Sport, so nenne ich es jetzt einfach mal, übernommen habe. Wir dann aber direkt gesagt haben, wir brauchen auch wirklich sportliche Expertise im feinen Bereich, im Scouting, ja, in der Professionalisierung. Ich hatte es eingangs mal erzählt, ich traue mir schon zu, auch ein Handballspiel jemandem Fremden zu erklären zu können und verstehe schon den Sport. Aber wenn es dann einfach darum geht, perspektivisch auch irgendwie wieder Zweitliga-Handball hier zu scouten, Spieler zu entwickeln, an der Stelle bin ich dann einfach raus. So, ich kann meine Meinung zu verschiedenen Themen abgeben, aber ich glaube, da bedarf es noch mehr Fachwissen, auch einfach von jemandem, der auf dem Feld auch mal hochklassig gespielt hat, dann auch noch wie Sören auf der Rückraum-Mitte-Position und so sind die ersten Gespräche entstanden und ich habe damals immer gesagt, ich sehe Sören so ein bisschen als den Matthias Sammer des TVE, der auch mal mit einem halben Blick von außen den Finger in die Wunde legt und sagt, so das sind die Bereiche, da müssen wir uns professionalisieren und ich glaube, da haben wir jetzt in den letzten, ja, im letzten guten Jahr die Abläufe wirklich, wirklich optimiert und inzwischen sehen wir uns, glaube ich, einfach auch als Team.
Zusammen mit Lennart, denke ich, zusammen.
Ja, genau. Also das war von Anfang an immer der Fall, dass wir das in einem Dreierkonstrukt angegangen sind. Wir haben da immer zu dritt zusammengesessen, am Anfang noch mit Sascha, jetzt mit Lennart. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig und ganz wertvoll ist, wenn wir einfach ja, Dinge diskutieren können, Entscheidungen ja, gemeinsam uns überlegen und treffen, anstatt wenn einer von oben herab diktiert. So glaube ich, ist das ganz konstruktiv bei uns.
Das ist auch wirklich, also wirklich auch spannend, weil du hast ja auch in so einer Konstellation, jeder hat ja einen anderen Blick oder hat andere Wünsche. Der Trainer wird immer auch durch seine Rolle auch immer einen anderen Blick haben müssen. So, ich vielleicht auch einen etwas längerfristigen Blick drauf haben müssen, wie soll die Gesamtentwicklung aussehen und dann auf Sörens Rolle zu kommen, der dann auch vielleicht die Interessenskonflikte in Anführungsstrichen einfach auch ein bisschen einordnen kann und wir die Dinge so hoffentlich in gute Bahnen lenken können.
Ja, dann beschreib doch einfach auch mal für unsere Zuhörer vom TVE, wie sich eure Bereiche tatsächlich beim TVE in der Marketing GmbH aufteilen und wo für euch drei, ich nehme Lennart jetzt mal mit rein, wo dann die Schnittmengen sind, an denen ihr ganz, ganz eng zusammenarbeitet.
Also im sportlichen Bereich ist es bei uns im Grunde so, dass ich dafür zuständig bin, zu scouten. Ich gucke viel Video, ich habe als Mittelmann schon immer viel Video geguckt damals. Und gleichzeitig versuche ich auch mein Netzwerk anzuzapfen. Durch die Stationen, die ich hatte, hat man ja auch den einen oder anderen kennengelernt. Das heißt, mein Bereich ist hauptsächlich Kaderplanung, Scouting. Florian übernimmt dann meistens die Gespräche, die Verhandlungen mit den Spielerberatern und die Vertragsgeschichten. Und Lennart ist im Endeffekt auch im Scouting tätig, allein dadurch, dass er jede Woche Videos schneidet von den Gegnern und auch durch sein Netzwerk noch, durch seine Leipziger Vergangenheit, hat er viele Kontakte, sodass wir uns da gegenseitig ergänzen. Also meistens ist es so, dass Lennart und ich uns erstmal im ersten Schritt irgendwelche Videos, irgendwelche Spieler hin und her schicken und da ein bisschen vorfiltern und dann irgendwann mit Florian ein paar konkrete Kandidaten besprechen und da in die Tiefe gehen.
Also es ist tatsächlich so, was Sören gerade sagte, das Thema Netzwerk ist, glaube ich, das auch, was Lennart jetzt ja auch mitbringt, in einem anderen Bereich vielleicht sogar, den wir vorher noch nicht erschlossen hatten. Sören durch seine Karriere, ich durch meine Kontakte von früher. Wir inzwischen, glaube ich, über ein breites Netzwerk verfügen und Sören und Lennart machen einen unglaublich guten Job, was das Scouting angeht. Und sobald dann interessante Kandidaten auf den Tisch kommen, treffen wir uns eigentlich einmal in der Woche mindestens. Jetzt inzwischen auch oder in der heißen Phase auch eigentlich täglich über diverse Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen und gehen die einzelnen Kandidaten mit den Für und Widers durch. Und dann, wenn alle drei die Hand heben, gehen wir die nächsten Schritte sozusagen.
Dann möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal ein bisschen ins Detail gehen, weil alle, die zuhören, okay, sie haben jetzt des Öfteren den Begriff Scouting bei uns im Gespräch gehört. Wir können uns was darunter vorstellen. Sören, versuch doch mal so ein bisschen für unsere TVE-Fans zu erklären, was tatsächlich so ein bisschen detaillierter hinter dem Begriff Scouting sich verbirgt. Geht hier, um die Brücke so ein bisschen zu schlagen, um es vielleicht einfach zu erklären, geht hier an die Sache ran, okay, wir haben eine Position X bei uns beim TVE, die wir neu besetzen wollen oder müssen und sucht ihr dann aktiv und wo sucht ihr vielleicht zum Beispiel? Oder ist es vielleicht auch mal so, dass euch ein Spieler über das Netzwerk einfach auffällt oder euch nahegelegt wird und ihr beobachtet diesen Spieler dann vielleicht einfach ein bisschen näher und schaut, ob er ins Konzept bei uns beim TVE passt?
Ja, sowohl, oder beides. Sowohl als auch eigentlich. Ne? Aber um grundlegend anzufangen, also Scouting bedeutet ja schon bei uns erstmal allein vom Begriff, dass wir regelmäßig Video gucken. Das ist die Aufgabe von Lennart und von mir, dass wir regelmäßig zweite, dritte Liga uns anschauen und erstmal einen Überblick bekommen, wer läuft worum, wer hat sich wie entwickelt, um einen Prozess auch durchzumachen. Man kann Spieler dann über einen längeren Zeitraum beobachten. Man weiß vielleicht, in welchen Phasen sie gut gespielt haben, in welchen Phasen sie vielleicht nicht ganz so gut gespielt haben. Und da haben wir einfach gerade in dem Bereich einen großen Schritt nach vorne gemacht, dass wir Spieler einfach über einen längeren Zeitraum beobachten und nicht nur, und das ist der zweite Punkt, der natürlich auch noch passiert, und nicht nur ein Highlight-Video von einem Spielerberater über einen Kontakt oder übers Hören sagen, bekommen hier, Sören, guck dir mal den an, hier hast du in 2 Minuten Best-of-Zusammenschnitt. Das wollen wir einfach nicht nur dabei belassen. Ganz früh haben wir darüber uns ausgetauscht, dass das einfach wichtig ist, dass wir da ein bisschen professioneller an die Scouting- und Kaderplanung-Geschichte rangehen.
Das muss aber auch, unser Weg sein, also auch eigene Leute zu scouten sozusagen. Wir verfügen inzwischen über große Scouting-Datenbanken, Tabellen, wo verschiedene Parameter einfach niedergeschrieben sind. Ja, Stärken, Schwächen, Vertragslaufzeiten auch sicherlich immer ein Thema. Wenn ich jetzt mir einen interessanten Spieler scoute, der aber noch 2 Jahre bei Verein X unter Vertrag steht, dann müssen wir uns vielleicht nicht jetzt mit dem Spieler beschäftigen, aber müssen das vielleicht in einem Jahr mal tun, wenn der Vertrag ausläuft, um so möglichst, das ist ja das große Ziel und ein großes Wort, aber ja, eine nachhaltige Kaderplanung zu entwickeln, eine Kaderstruktur zu entwickeln.
Ja. Sören sagte eben, ja, dass du dann irgendwann in die Gespräche mit einsteigst oder dich dann um die ersten Kontakte durchaus auch kümmerst. Du hast relativ am Anfang deiner Zeit auch deinen EAF, jetzt muss ich es tatsächlich nochmal ganz genau nachgucken, oder hilf mir eben auf die Sprünge, den EAF-Manager.
European Handball Manager meinst du wahrscheinlich.
European Handball Manager, ja. Gemacht. Vielleicht magst du da ein bisschen was zu sagen, was also hinter dieser Begrifflichkeit steckt und in welchen Bereichen dir sicherlich auch noch Kontakte, die du über diese Ausbildung dort bekommen hast, dir weiterhelfen.
Also vielleicht kurz zur Erklärung, der European Handball Manager ist im Endeffekt, kann man vergleichen mit einer Trainerausbildung, mit der A-Lizenz für Manager sozusagen, in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln und der EAF. Ist eine gemeinsame Ausbildung über ein Jahr, die an der Sporthochschule in Köln durchgeführt wird. Und ja, was da, natürlich bekommt man da interessante Einblicke. Also strategisches Handballmanagement, wie baut man vielleicht auch eine Strategie oder wie legt man eine Strategie über einen Gesamtkonstrukt sozusagen drüber, bis hin zu Einblicken in die Finanzwelt. Ich erinnere mich noch an einen Referenten, der ist jetzt inzwischen im Gesamtvorstand beim HSV Fußball, Finanzvorstand. Das sind schon spannende Kontakte, die man außerhalb des Handballs generiert. Aber natürlich, ähnlich wie bei allen Geschichten, lebt man von dem Netzwerk und von den Kontakten jetzt zu den Manager-Kollegen da in der Handballwelt. Und da partizipiert man tatsächlich jetzt auch natürlich immer noch von.
Und deine Schwerpunkte hier in der Geschäftsstelle, jetzt mal, weil du ja Unterstützung im sportlichen Bereich hast, liegen dann wo?
Schon einfach das Thema Sport, Thema Vermarktung, Thema Vertrieb, Thema Kommunikation, welches, glaube ich, immer wichtiger wird, immer größer wird durch die sozialen Medien, durch Videoformate, durch auch so ein schönes Format wie der Podcast hier. Aber das alles natürlich mit dem großartigen Team, was wir inzwischen jetzt hier auch aufgebaut haben nach und nach und wollen und werden da immer Stück für Stück besser werden einfach.
Ja, dann kommen wir mal so langsam zur aktuellen Situation. Du hattest es eben schon erwähnt und wir alle wissen es ja, vor 2 Saisons war leider der Abstieg nach über 35 Jahren aus der zweiten Liga für den TVE. Ihr beide seid seit der Zeit schwer damit beschäftigt, den Wiederaufstieg in die zweite Liga zu realisieren. Letztes Jahr sind wir knapp gescheitert. Wie seht ihr die aktuelle Situation auf dem Weg zurück in die zweite Liga?
Also grundsätzlich, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Wir sind jetzt aktuell Zweiter, haben gegen Hildesheim in der Hinrunde verloren und das auch wirklich verdient. Da haben wir kein gutes Spiel gehabt. Also so vom Papier her sind wir da auf jeden Fall erstmal auf einem guten Weg. Die ersten beiden kommen in die Aufstiegsrunde. Und das, wo du wahrscheinlich drauf hinaus möchtest, ist unsere Planung im Hintergrund. Und genau. Da haben wir natürlich viele Gespräche auch in dem letzten Jahr geführt. Wie soll der TVE in der Zukunft aussehen? Wie soll der TVE in der Zukunft Handball spielen? Und um vielleicht nochmal erstmal wieder ein paar Monate zurückzugehen, da haben wir mit der Verpflichtung von Lennart einfach den ersten Schritt gemacht, dass wir schon auch gesagt haben, der TVE soll in der Zukunft ein bisschen anderen Handball spielen und soll auch in der Kaderplanung einfach ein bisschen anders laufen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und da haben wir mit Lennart einen super jungen, ehrgeizigen Trainer gefunden, der unheimlich viel Tempo spielt. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Da arbeiten wir in der Kaderplanung dran. Und ja, deswegen glaube ich, sind wir insgesamt auf einem guten Weg zurück in die zweite Liga. Das ist unser Ziel. Ob wir es am Ende schaffen werden, kann wahrscheinlich keiner beantworten jetzt. Ne?
Das ist Sport und deswegen ist der Sport auch einfach so geil. Weil du kannst die, Lennart sagt immer, wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir im Endeffekt aufsteigen, planen und wissen kann es kein Mensch. So, und deswegen muss man, finde ich, schon auch klar sagen, einfach der Aufstieg ist das klare Ziel in die zweite Liga. Der TVE gehört aus unserer Sicht auch einfach in die zweite Bundesliga. Aber ich glaube, mindestens genauso wichtig ist auch die Gesamtentwicklung des TVE im Hintergrund, weil du genau den Aufstieg nicht planen kannst, ja, die Strukturen weiter zu verbessern, die Jugendarbeit wieder deutlich, deutlich mehr in den Fokus zu nehmen, diese auch zu professionalisieren, dass das auch wichtige Parameter sind, die mindestens genauso wichtig sind wie der kurzfristige Aufstieg in die zweite Liga. Weil, das ist eben angesprochen, 35 Jahre lang zweite Liga am Stück hier gespielt. Wichtig ist halt auch in der Planung und dem, was wir tun, dass das halt auch möglichst auch die nächsten 35 Jahre so ist. Also es nützt niemandem was, einfach kurzfristig irgendwie in die zweite Liga aufzusteigen und dann das ganze Konstrukt nicht halten zu können, weil eins ist auch Fakt und das wird Sören sicherlich bestätigen, die zweite Liga hat in den letzten 2-3 Jahren einfach so einen Satz nach vorne gemacht in der Professionalisierung, in der Etaterhöhung, dass das halt nicht mehr vergleichbar ist mit vor 20 Jahren, aber auch schon nicht mehr mit vor 5 Jahren. Mhm. Und da müssen wir einfach sehen, finde ich, in der Gesamtentwicklung der GmbH, aber auch des Vereins, dass wir gemeinsam mit den Fans und mit allen, die dazugehören, solide arbeiten, um da den Anschluss wieder hinzubekommen und hier wieder Zweitliga-Handball anbieten zu können.
Ja, Sören, du hast ja eben schon den Bereich des Sportlichen erklärt. Auf der anderen Seite, im organisatorischen Bereich, hast du ja auch hier eine Menge bewegt in der Geschäftsstelle mittlerweile, um auch die Basis eben für einen möglichen und vielleicht auch hoffentlich Zweitliga-Aufstieg entsprechend zu ebnen.
Total. Der Weg ist aber noch nicht zu Ende und ich warne davor, dass wir jetzt irgendwie sagen, jetzt haben wir im letzten Jahr irgendwie ein paar Dinge gut gemacht und jetzt ruhen wir uns darauf aus. Wir haben inzwischen hier ein Team mit 4-5 Leuten oder mit 7 Leuten, die zum Teil in Teilzeit, zum Teil als in der Ausbildung beschäftigt sind, haben ein riesen Ehrenamtsteam von knapp 50 Leuten, ohne die der ganze Laden hier sowieso nicht laufen würde, haben einen Zuschauerschnitt von fast 2000 Zuschauern. Das ist alles schön und gut, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir müssen unseren Etat deutlich erhöhen, wenn wir mittelfristig zweite Bundesliga spielen wollen. Dafür brauchen wir hier die regionale Wirtschaft einfach. Das ist so, wir brauchen unsere tollen Partner, die wir jetzt haben. Haben es auch da geschafft, in den letzten Jahren immer das Netzwerk auszubauen. Aber da dürfen wir uns nicht drauf ausruhen. Ich glaube, sonst begehen wir einen großen Fehler einfach. Und wir müssen es schaffen, hier einen riesen, riesen Schritt nach vorne zu machen, um mittelfristig in die zweite Liga, die zweite Liga zu halten.
Ja. Du hast es gerade schon gesagt, worauf man sich in Emstetten ja tatsächlich verlassen kann. Und wir alle drei genießen es bei jedem Heimspieltag, ist tatsächlich der Zuschauerzuspruch in Emstetten.
Ja, überragend. Also das ist wirklich überragend. Ich habe ja leider von meinen 2 Jahren hier, ich glaube 1,5 Jahre Corona gehabt. Insofern habe ich das nur zum Teil mitbekommen. Mir bleibt immer noch im Kopf, von der letzten Saison, von der Aufstiegsrunde, das Spiel gegen Finnhorst. Da saß ich oben auf der Tribüne und die ersten 5 Minuten hatte ich Gänsehaut. Ich denke, euch ging es nicht anders, aber das war überragend und da hat man einfach wirklich extrem gesehen, was das hier für eine Handballstadt ist, was hier für Möglichkeiten sind und dass die Zuschauer jetzt über diese 35 Jahre auch mittlerweile eine Erfahrung haben, auf welche Spiele oder wann es drauf ankommt. Ne? Wann müssen wir da sein, auch als Zuschauer? In welchem Augenblick im Spiel muss ich als Zuschauer meine Mannschaft unterstützen? Und das ist was Besonderes, das gibt es nicht so häufig in Handball Deutschland. Diese Handball-Traditionsvereine, ne, die gibt es ja auch nicht mehr so viel. Und deswegen, ich finde das immer wieder beeindruckend, in der Emshalle 2000 Zuschauer zu sehen.
Kriegen wir aber auch wirklich in jedem Gespräch mit potenziellen Spielern, die wir so führen, auch immer zurückgespielt. Ne? Und dass das, man muss sich auch da nach so langer Zeit zweite Liga bewusst machen, dass das auch keine Selbstverständlichkeit ist und dass das hier schon etwas ganz Besonderes ist. Die Emshalle, die Zuschauer, die alles, was dazu gehört. Es ist einfach laut, es ist brutal, es ist hochemotional. Ja, einfach geil. Keine Ahnung.
Ja, was man ja auch tatsächlich sagen muss, und ich meine, ich bekomme die Zuschauer ja nun mal auch hautnah mit, weil ich unten am Feld stehe, am Mikrofon. Und versuche immer meinen Teil dazu beizutragen, dass es laut ist. Aber wir sind, glaube ich, auch einer der wenigen Vereine, der in der Lage war, ich sag mal, überhaupt den Zuschauerschnitt kontinuierlich auch wieder zu steigern und auch in der dritten Liga zu halten.
Ja, sogar auszubauen, ne? Also Florian, du kannst ja mit den Zahlen belegen wahrscheinlich, aber also ich finde das beeindruckend. Ne? Wenn wir jetzt über das Finnhorst-Spiel sprechen, dann ist natürlich klar in der Aufstiegsrunde, dass da 2200 Zuschauer, dass das ausverkauft ist. Das, ja gut, klar ist es auch nicht, da muss man ein bisschen demütig sein, okay. Aber viel beeindruckender finde ich, und da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dann so die Spiele gegen ja, die vermeintlichen leichteren Gegner. Wenn du gegen Minden 2 letzte Saison auch 1900 in der Halle hast auf dem Sonntagnachmittag.
Und das dann war ein Spiel, wenn ich da reingrätschen darf, das war ein Spiel, wo schon alles entschieden war, wo schon klar war, wir sind Meister, wir gehen in die Aufstiegsrunde. Also es ging im Endeffekt um die goldene Ananas. Und da kommt trotzdem 1850 oder so waren es, glaube ich, damals. Das ist schon geil.
Ja, und wir haben ja auch zum Ende der letzten Saison, wenn wir uns in den Schnitt der zweiten Liga bei den Zuschauern eingereiht hätten, wären wir auch, also ich auf jeden Fall im oberen Drittel
ich
gewesen.
Sogar Top 5 wären wir gewesen. Das ist aber auch so ein bisschen das, was ich meinte. Das ist, natürlich ist viel Positives passiert da in den letzten Wochen und Monaten oder Jahren. Und du hast es gesagt, wir konnten es ausbauen, aber darauf dürfen wir uns einfach nicht ausruhen. So, dass das, und das niemals als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Und auch mal, wir haben auch die Preise in der dritten Liga gleich gelassen wie in der zweiten Liga. Wir wissen, dass wir da auch hochpreisig unterwegs sind, und auch da an der Stelle einfach mal Danke an die Fans, an die Dauerkarteninhaber, die das trotzdem so annehmen. Aber wir benötigen einfach, wenn wir ehrlich sind, benötigen wir das Geld, die Kohle, um halt die Professionalität, die wir hier benötigen in den nächsten Jahren für die zweite Liga, auch einfach aufrechterhalten zu können, beziehungsweise noch ausbauen zu müssen. Weil wir müssen strukturell drumherum noch professioneller werden, aber auch im sportlichen Bereich, alles was dazu gehört, Physiotherapie, Athletiktrainer, Trainingszeiten etc., deutlichen Schritt noch draufpacken, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und dafür benötigen wir halt Kohle.
Ja, also ich sehe es halt Woche für Woche auf den Videos, wenn ich mir zweite Liga angucke, da ist das Niveau schon wirklich extrem angestiegen, auch einfach, ja, Florian hat es vorhin gesagt, 2-3 Jahre zurück, wahrscheinlich in der Zeit, in der ich noch zweite Liga gespielt habe.
Deswegen habe ich es gesagt, so.
Ja. Also das hat sich wirklich extrem entwickelt, und da dürfen wir einfach nicht auf der Stelle stehen bleiben. Und die anderen Vereine entwickeln sich auch, alle werden besser. Und was ich so verrückt finde, und das werfe ich einfach mal in die Runde, ist der Unterschied zwischen dritter und zweiter Liga. Und meiner Meinung nach müsste der DHB da drüber nachdenken, nicht die dritte Liga zu reformieren, damit diese Vakanz, dieser Unterschied zwischen dritter und zweiter Liga nicht immer größer wird. Zum einen ist es ganz, ganz schwierig, aus der dritten Liga aufzusteigen in die zweite Liga, weil es nur zwei Aufstiegsplätze gibt. Und zum anderen ist die dritte Liga zwischen den Profivereinen und zwischen den wirklich amateurhaften Vereinen einfach, da ist eine große Bandbreite. Und meiner Meinung nach müsste die dritte Liga reformiert werden. Und gegebenenfalls müsste man über zwei Staffeln nachdenken. Aber ja, ich glaube, ganz, ganz viele Vereine würden da nicht zustimmen.
Das ist ein spannender Ansatz, Sören. Ich gebe dir gerne mal diverse Telefonnummern, wo du deinen Vorschlag einbringen darfst. Ich würde das gerne noch untermauern. Sogar, dass man sieht das ja, die Diskrepanz zwischen Dritter Liga und Zweiter Liga wird immer größer, aus den angesprochenen Gründen. Aber was auch zu beobachten ist in den letzten 2-3 Jahren, dass die Diskrepanz zwischen Zweiter Liga und Erster Liga dafür immer etwas kleiner wird. Früher war es eigentlich unmöglich, als Aufsteiger aus der Zweiten Liga irgendwie die Klasse zu halten, außer man hat irgendwie einen Geldgeber gehabt, der das ermöglicht hat. Inzwischen sieht man schon mit Eisenach, mit Barling, dass dort der rein sportliche Unterschied zumindest für 1-2 Jahre vielleicht deutlich kleiner geworden ist. Und das spricht einfach dafür, dass die Zweite Liga brutal ist und man sagt nicht umsonst, es gehört zu den 5 besten Ligen weltweit.
Also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, rein vom Empfinden, dass sich über die Jahre gezeigt hat, dass der Abstand von der dritten zur zweiten Liga größer geworden ist, aber tatsächlich auch der Abstand von der zweiten zur ersten. Ja, ich sage, Ausnahmen bestätigen die Regel. In Eisenach zu spielen ist wahrlich undankbar. Und das bekommt der ein oder andere Erstligist sicherlich zu spüren.
Du hast aber schon auch im Pokal gesehen, dass es dort was früher aus meiner Sicht undenkbar gewesen wäre, dass da schon mal ein Zweitligist auch mal ein Bundesligist rauskegelt inzwischen. Ich glaube auch durch auf Strecke ist die Bundesliga noch die erste Liga noch einen deutlichen Schritt weiter als die zweite Liga. Darüber müssen wir nicht reden, aber das wird kleiner aus meiner Sicht.
Mhm. Gummersbach hat sich auch direkt etablieren können. Ne? Die haben ja, wann haben sie noch zweite Liga gespielt?
Vor 2 Jahren.
Genau, und jetzt ist das ja auch schon eher oberes Mittelfeld, ne? Wenn nicht sogar, dass die schon in Richtung international schielen können. Vielleicht Gummersbach als Traditionsverein mit den Möglichkeiten auch nochmal ein anderes Beispiel, aber ja, ich finde auch, und da stimme ich Florian zu, dass ich glaube, dass die zweite Liga so stark geworden ist, dass eher der Unterschied zwischen zweiter und erster kleiner geworden ist und der Unterschied zwischen dritter und zweiter größer geworden ist.
Was auf jeden Fall ja der Fall ist, ist einfach auch die Bandbreite oder ich nenne es tatsächlich auch Diskrepanz zwischen den Mannschaften in der dritten Liga oder in den Drittliga-Staffeln. Also wir haben eben schon mal über GWD 2 gesprochen, mittlerweile abgestiegen am Ende der letzten Saison, führen jetzt die Oberliga an mit unserem alten Captain Marcel Schliedermann, keine Frage. Aber zwischen den zweiten Mannschaften, die ja auch nicht aufsteigen dürfen in die zweite Liga, und den Top-Mannschaften, ist also ja tatsächlich auch in jeglicher Hinsicht, glaube ich, die Gap sehr groß. Also wenn man nach den Spielen mal mit den Trainern spricht, ja, also GWD 2 hat dann Heimspiele mit, keine Ahnung, 86 Zuschauern und hat also da...
Außer gegen Amstetten, da sind es dann 250, weil 150
aus Amstetten kommen. Ja, und auch, ich kann mich noch an das Heimspiel von uns gegen... Jetzt hoffe ich wieder, dass ich den Namen richtig ausspreche, MTV Großenheidor, ja, oder auch Fredenbeck, die ihre Rolle in der dritten Liga spielen wollen, aber tatsächlich, wo dann die Trainer auch sagen, so nach der Pressekonferenz, okay, wir trainieren 3 bis 4 Mal in der Woche und spielen in der dritten Liga, nicht alle schlecht, sondern zum Teil einfach auch ganz gut mit, aber glücklicherweise, wenn sie dann auch in die Emshalle kommen oder gegen den TVE spielen müssen, trennt sich da schon die Spreu vom Weizen, dass, ich sag mal, bei vielen Mannschaften nach 40, 45 Minuten die Luft nicht mehr reicht, weil die Jungs vom TVE natürlich 8 bis 9 Mal trainieren.
Ich glaube, das ist das, was Sören eben ja auch angesprochen hat, ja, weil du hast schon in Deutschland 10, 15 Mannschaften, die dann von 64 ähnlich trainieren wie wir. So. Und das sind dann schon eher 2 Staffeln anstatt 4. Und das ist einfach ein Riesenunterschied, ob du 4-mal die Woche trainierst, so wie ich früher in der dritten Liga, oder wie wir 7-mal, 8-mal die Woche mit professionellem Athletiktraining etc. Das muss man auch irgendwann, finde ich, ab der 50. Minute einfach sehen auf dem Platz. Und das sieht man Gott sei Dank ja auch in den Spielen so. Mhm.
Ja, im Endeffekt war das genau mein Punkt. Ne? Wenn man die vermeintlich schwächeren Mannschaften oder die Vereine, die vielleicht nicht ganz so ein professionelles Umfeld bieten können, wenn man die runternimmt und dann von mir aus eine Regionalliga gründet, wie es ja jetzt auch schon zum Teil der Fall ist hier im Westen, und dann die stärkeren Vereine in der dritten Liga Nord und Süd oder Ost und West oder was auch immer bündelt, glaube ich, einfach im Sinne der Professionalisierung, im Sinne des Handballs, dass das einfach sinnvoll sein kann.
Aber nichtsdestotrotz sollte uns ja auf jeden Fall, ich sag mal, einfach in die Zukunft geschaut, tatsächlich der aktuelle Tabellenstand vom TuS Finnors und vom ERV Aue auch ein warnendes Beispiel sein.
Absolut, total. Genau das, was ich eben auch meinte. Ne? Beide starke Mannschaften letztes Jahr und haben momentan arge Probleme in der zweiten Liga, weil diese Liga einfach brutal ist, stark ist und viele Vereine, die dort halt schon spielen, einfach auch mal 2-3 Jahre Vorsprung haben, wieder sich A, an das Niveau zu gewöhnen, B, an die von mir angesprochenen Strukturen. Jetzt auch vielleicht mit auch wenn es kleine Unterschiede sind, beziehungsweise kleine Sachen, aber auch mit Fernseheinnahmen jetzt einfach mehr hantieren können durch die neue Kooperation, die jetzt ein normaler Drittligist einfach nicht hat. Mhm. So, das sind schon Themen, die wir haben, und deswegen ist es umso wichtiger, den Anschluss nicht zu verpassen.
Sören, schaut ihr schon so ein bisschen auf die Konstellationen, die sich ergeben können für eine etwaige Aufstiegsrunde in den anderen Staffeln? Oder ist das im Moment noch kein Thema?
Also für die Mannschaft schon mal gar nicht, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Bei mir ist es so, dass ich sowieso in alle dritten Ligen reinschaue. Also ich hab schon auch einen Überblick über die einzelnen Mannschaften. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Auslosung auch schon da.
Also die Staffel, gegen die wir spielen müssen, steht fest. Genau. Ich weiß jetzt tatsächlich aber aus dem Kopf nicht welche.
Ja, also ich glaube, Nordwest spielt gegen Nordost.
Korrekt.
Und dann wird es über Kreuz sein, also Erster gegen Zweiter, Zweiter gegen Erster. Und wenn du darauf hinaus möchtest, also Nordost ist jetzt gerade...
Erster Rostock, genau. Zweiter Braunschweig.
Und dann kann es noch Altenholz sein, die sind da auch oben mit im Rennen. Also auf die drei Mannschaften läuft es hinaus.
Und so ein bisschen, ich sag mal, bei den Mannschaften im Süden, im Moment so am erfolgreichsten steht so der TuS Ferndorf, würde ich sagen. Da, ne? Ein Minuspunkt aktuell, glaube ich.
Ja, Südwest ist das. Da wird Krefeld mit Sicherheit auch noch ein Wörtchen mitreden.
Aber auch schon 6 Minuspunkte, Krefeld?
Ja, genau, muss man halt mal abwarten, wie viel Ferndorf sich noch einfängt. Am spannendsten ist wahrscheinlich die Südstaffel. Ich weiß die Punkte jetzt nicht aus dem Kopf, aber gefühlt sind es da 5 oder 6 Mannschaften, die auch vom Niveau her in die Aufstiegsrunde kommen können. Also die ist ein bisschen homogener, die Staffel.
Und ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, uns irgendwie auf die Minuspunkte dort zu versteifen, weil im Endeffekt hast du dann 2 Spiele, ein Hinspiel, ein Rückspiel, und wo es um alles geht. So. Und das ist ja das Brutale an dieser Aufstiegsrunde, dass du halt, wir haben es letztes Jahr gesehen, wir sehen es auch hoffentlich dieses Jahr wieder, dass du halt durch die normale Saison gut durchkommst, vielleicht sogar Meister wirst oder halt mit wenig Minuspunkten durchkommst, aber dann entscheidet sich alles in 1 oder 2 Spielen, vielleicht in 1 oder 2 Schiedsrichterentscheidungen, vielleicht auf einen Ball in Pfosten rein oder raus geht. Ja, das ist der Sport.
Das ist tatsächlich Sport. Ja, dann will ich nochmal eine kleine Brücke schlagen. Eben haben wir schon, ich sag mal, das Ganze am Rande schon mal zum Thema gehabt. Aber es spielt auch mit rein in den sportlichen Bereich, was für Vereine immer wichtiger wird, ist der eigene Nachwuchs. So. In Emstetten haben wir aktuell wieder das Glück und auch durch gute Nachwuchsarbeit, dass wir aktuell 2 Spieler im Kader haben, die den Sprung aus der Jugend in die erste Mannschaft geschafft haben, mit Yannick Terha und auch mit Paul Kolk. Aber ihr habt vor kurzem ja in eurer Partnerveranstaltung etwas auf den Weg gebracht, um den Nachwuchs auch noch mehr in Verbindung mit Lennart zusammen zu professionalisieren. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr da vielleicht tatsächlich auch ein paar Worte hier im Podcast drüber verlieren würdet.
Ja, ich kann da gerne mit einsteigen. Also wir haben, das gehört auch mit dazu, auch mit zu dem Themenbereich von Florian und mir, dass wir dann auch die Nachhaltigkeit geplant haben, sage ich jetzt einfach mal. Also dass wir uns dann überlegt haben, okay, was ist vielleicht in den letzten 5 bis 10 Jahren nicht ganz so optimal gewesen. Und da war mit Sicherheit auch ein Punkt, dass die Jugendabteilung, die professionelle Jugendabteilung, ein bisschen auf der Strecke geblieben ist beim TVE. Und ja, wenn man einfach nachhaltig in der zweiten Liga sich etablieren möchte, dann braucht man einen guten Unterbau. Dann braucht man alle paar Jahre mal einen Spieler aus der eigenen Jugend, der den Schritt in die erste schafft. Auch um dann die Identifikation zu erhöhen und zu schaffen, die Fans, die Zuschauer, wenn einer aus der eigenen A- oder B-Jugend da mit reinrutscht, dann kann das nur für alle Seiten eine Win-Win-Situation sein. Und so war es dann eigentlich klar, dass wir in dem Bereich uns auf jeden Fall verbessern wollen und professionalisieren wollen. Und dann kann ich zu Florian den Ball rüberschmeißen, haben relativ schnell die Gespräche mit Gabor stattgefunden und einen hauptamtlichen Jugendkoordinator für den professionellen Bereich.
Das ist im Endeffekt ja auch das, was wir eben gesagt haben. In der Aufstiegsrunde kann es brutal sein. Wer weiß, ne? Vielleicht schmeißt man den entscheidenden Ball in Pfosten raus und steigt es halt nicht auf. Dann sind erstmal alle traurig und wäre schon eine Enttäuschung, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem ist ja das große Ganze mindestens genauso wichtig. Und dafür ist es unsere Pflicht, auch als vermeintlich GmbH, erste Mannschaft, Profisport, in den Nachwuchs zu investieren, und haben jetzt mit Gabor Langhans einen Jugendkoordinator für den Leistungssport installiert, sind fast täglich im Austausch mit der Handballabteilung, mit Frank Punke auch, wie wir da die nächsten Schritte gemeinsam gehen können, einfach um da ja eine gewisse Nachhaltigkeit einfach reinzubekommen, sozusagen. Und wir müssen aus verschiedenen Gründen es schaffen, eigene Leute wieder auszubilden. Jürgen hat es gerade gesagt, Identifikation, ne? auch sportlich einfach jemanden selber heranzuzüchten, sozusagen, der aus der eigenen Jugend kommt, macht halt unglaublich viel, A, mit den Fans, aber auch mit dem Verein, mit der Mannschaft. So, ne? Kinder brauchen Vorbilder, das ist meine tiefe, tiefe Überzeugung. Und wir haben das Glück, dass wir hier noch Profisport haben, sind der Einzige hier im Kreis Steinfurt. Auch das sollte man nicht vergessen, dass das schon auch noch was Besonderes ist, und dieser Verantwortung wollen und werden wir gerecht werden.
Und du hast es auch gesagt im Endeffekt, ne? Wir haben mit Paul und mit Yannick zwei, die aus der eigenen Reihe kommen, aus der eigenen Jugend kommen, aber die sind jetzt auch schon Mitte 20. Also ist schon das ein oder andere Jahr vergangen, in dem kein Spieler aus der Jugend den Schritt geschafft hat. Und wir sind da jetzt auf einem guten Weg. Wir haben jetzt immer mal wieder wen aus der B-Jugend und A-Jugend mit im Training. Und ja, ne, die Schritte werden wir jetzt einfach noch weiter professionalisieren.
Aber das wird Zeit brauchen auch. Ne? Das muss man auch. Man kann irgendwie lustig irgendwelche Floskeln raushauen, dass man das haben möchte. Dass man wird Zeit und Geduld haben müssen. Und das kann eher auf das Jahr 2030 ausgelegt sein, aus meiner Sicht. Anstatt jetzt da kurzfristige Erfolge zu erwarten.
Okay, gut. Wir kommen langsam zum Ende unserer Runde. Wir haben schon viel gehört, aber ich glaube, viele, viele Zuhörer werden sich fragen oder warten darauf. Ja, wir sind im Januar. Zwei interessante Podcast-Gäste hat Lütti da. Ich frage einfach mal, eine Antwort werde ich nicht kriegen, das weiß ich. Aber
jetzt freue ich mich schon richtig auf die Frage.
So, die Fragen gehen natürlich schon wieder los. Ja, viele Fans, also ich bekomme es ja auch mit in der Halle, schielen natürlich schon wieder so ein bisschen Richtung nächste Saison. Wie sieht die Mannschaft in der nächsten Saison aus? Tatsächlich mal die offene Frage, wie weit seid ihr da schon in den Planungen? Wie viele Verträge laufen überhaupt aus beim TVE? Wer droht noch zu verlängern, wenn ihr da vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick geben könnt in dem Rahmen, in dem es euch möglich ist?
Da sind wir jetzt nicht lachen bei der Antwort, aber da sind wir in vielen Gesprächen tatsächlich. Vielleicht noch ein Satz, der auch ehrlich ist oder brutal ehrlich ist, dass diese Liga, dass du nicht weißt in der nächsten Saison, in welcher Liga du spielst. Mhm. Ja, dass du nicht weißt, ob du in der zweiten oder in der dritten Liga spielst, weil alles ist möglich, macht diese Kaderplanung saumäßig schwer. Und es ist halt sowohl für die Gespräche mit den eigenen Spielern als auch mit den Gesprächen von potenziellen Neuzugängen, weil alle interessanten Spieler, die wir auch haben wollen, die vielleicht erfolgshungrig sind, talentiert sind, noch ein gewisses Entwicklungspotenzial haben. Ja, was wollen die? denen ist es erstmal egal, ob sie die Kohle oder was auch immer oder wo sie spielen, die wollen einfach verdammt nochmal in der zweiten Bundesliga Handball spielen, weil sie halt noch einen Karriereplan haben. Und das können wir denen jetzt Ende Januar halt nicht garantieren. Und das ist ein riesen Thema in der Kaderplanung und macht es nicht einfacher, oder Sören?
Ja, das ist jedes Mal tatsächlich ein großer Punkt, ne? dass wir mit den interessanten Spielern sprechen und wenn die dann im ersten oder zweiten Gespräch sagen, ja, ich komme nur für die zweite Liga, dann wird es schwierig, weil das können wir einfach nicht versprechen. Und wir wollen dann Spieler verpflichten, die auch aufgrund des TVEs zu uns wechseln. Ne? Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen fantasievoll, bisschen romantisch an, aber das gehört einfach auch dazu, dass man sagt, okay, ich gehe zum TVE, egal ob es dritte oder zweite Liga ist, weil wir professionelle Strukturen haben, weil ich weiß, ich kann mich hier entwickeln, weil ich weiß, was ich mit den Fans im Hintergrund habe, ich weiß, was das für eine Stadt ist. Gut, das weiß man vorher wahrscheinlich nicht, das weiß man dann erst, wenn man hier ist, aber an erster Stelle für einen jungen, interessanten Spieler die professionellen Strukturen, und deswegen haben wir da auch einfach ganz viel investiert und einfach gesagt, wir müssen da besser werden, damit wir zumindest in den Vertragsgesprächen einen Pfund haben und sagen, hier, wir trainieren auch in der dritten Liga 8-9 Mal, wir haben einen professionellen Trainer, wir haben in Ochtrup das Sportwerk, mit dem wir kooperieren, was ja wahrscheinlich einmalig nicht ist, aber von den Möglichkeiten in Handball Deutschland nicht so oft auf jeden Fall gegeben ist. Und ja, aber trotzdem ist es so, als dass die jungen Spieler dann am Ende ganz oft sagen, okay, dann warte ich, bis mich irgendein Zweitligist anruft. Und dann muss man sich immer überlegen, ob man bis, wann wird die Aufstiegsrunde vorbei sein, 20.06. wartet. Und ich glaube, das ist nachvollziehbar und realistisch und können auch alle verstehen, dass man halt nicht bis zum 20.06. warten kann, um dann nochmal 15 Verträge abzuschließen. Und deswegen müssen wir zweigleisig fahren. Und das ist die größte Aufgabe aktuell für uns.
Und um deiner Frage nicht komplett auszuweichen, Lütti, wir werden sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen auch Vertragsverlängerungen bekannt geben können und sicherlich auch die ein oder andere Neuverpflichtung tätigen müssen sozusagen und sind da aber noch in den absolut finalen Zügen. Und ja, wie Sören schon sagte, ne, das ist einfach wirklich ein Brett. Also es kostet unglaublich viel Zeit, Energie, die da reinfließt in Gespräche. Aber das jetzt nicht seit 4 Wochen, sondern eigentlich seit, keine Ahnung, Anfang Oktober sind wir intensiv eingestiegen. Und ich glaube aber, dass diese Zeit und Energie auch einfach notwendig ist, um bestmöglichen einen guten Job zu machen, was rein dieses sportliche Scouting-Thema angeht.
Dann tatsächlich noch die Frage von mir, weil ich ja im Grunde einfach Ur-Emstettener bin. Sören, du warst mal Spieler, bist zum TVE geholt worden. Ihr bist jetzt sportlicher Leiter, versuchst in Zusammenarbeit mit Flo und mit Lennart Spieler nach Emstetten zu holen. Wie sehr könnt ihr tatsächlich mit dem Pfund TV Emstetten auch aufwarten? Also mit dem Gesamtpaket, was ihr gerade auch genannt habt, mit der Professionalität, mit dem unfassbaren Zuschauerzuspruch, mit der unfassbaren Stimmung bei uns in der Emshalle, von der ich auch jedes Mal wieder einfach überwältigt bin, wenn ich zum Spielanfang mir das Mikro schnappe und die Leute in der Emshalle begrüße. Mit den 35 Jahren, die wir auch in der zweiten Liga gespielt haben. Macht es das für euch manchmal oder vielleicht am Ende, ist es einer der vielleicht noch entscheidenden Punkte, der den Spieler zum Ja tendieren lässt? Ist das ein Fund, mit dem ihr aufwarten könnt?
Ja, glaube ich schon. Also das ist auf jeden Fall ein Fund. Also mit vielen Spielern, mit denen wir sprechen, die sind begeistert, die kennen die Emshalle, die wissen, was man als Gegner davon hat, wenn man 2000 Leute gegen sich hat. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, mit dem wir immer punkten können, und die Professionalität, die können wir den Spielern auch oftmals darlegen. Nicht zuletzt auch mit Lennart als professionellen Statistiker, da können wir schon auch immer punkten, aber es bleibt dabei, dass die Spieler ganz oft einfach in die zweite Liga wollen, und dass das dann eine untergeordnete Rolle spielt, aber ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber wir haben tatsächlich jetzt auch vor kurzem erst noch die Rückmeldung bekommen, dass ein Spieler gesagt hat, er würde sich für uns entscheiden, auch wenn er bei einem anderen Verein vielleicht ein paar Euro mehr bekommt, würde er sich aktuell für uns entscheiden, weil es einfach der TV im Stetten ist.
Zu 100%. Und ich glaube, genau diese Spieler wollen wir ja auch haben oder die wollen wir identifizieren. Das ist sauschwer, das rauszubekommen in Gesprächen. Wir verpflichten aber auch nur noch Spieler, mit denen wir uns persönlich getroffen haben, auf dem Kaffee oder beim Mittagessen, weil ich glaube, man muss sich einmal fühlen, mal angefasst haben sozusagen, um genau das herauszufinden, was du gesagt hast. Und da kann man schon überzeugen mit Emshalle, mit Tradition. Ja, jeder kennt, du musst den TVE nicht mehr groß in der Handballwelt erklären. Jeder kennt Emstetten, ne? Und hat womöglich auch schon mal hier gespielt. Aber ich glaube, dass das noch einfacher wäre, einfach wenn du in der zweiten Bundesliga spielst. Und ich glaube, ich stelle sogar die These auf, dass du einfach die Kaderplanung deutlich, deutlich entspannter wäre, wenn du jetzt Zweitligist wärst. Ja, weil ein Spieler für die dritte Liga zu motivieren sozusagen, der braucht auch viel, ja, viel positive Energie, dass er den gemeinsamen Weg mit uns mitgeht. Ja, und nicht eine sichere Variante vielleicht in Essen, in Dormhagen oder in Nettelstedt nimmt, sondern gemeinsam mit uns einen Weg geht, der sowohl in der dritten Liga als auch in der zweiten Liga stattfindet. Und da sind Zuschauer und 1.500, 1.800, 2.000, die du immer hast, sicherlich ein wichtiger Faktor einfach. Auf jeden Fall.
Okay. Ja, ich gucke in eure Augen. Mir sind die Fragen ausgegangen. Habt ihr noch etwas, was ihr unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtet für den Endspurt oder nicht den Endspurt, für die Rückrunde in unserer Drittligasaison und im Hinblick auf die hoffentlich Aufstiegsrunde?
Ja, also um da auch mal noch ein bisschen romantisch zu bleiben, also bleibt dem TVE treu, kommt weiterhin so zahlreich in die Halle, das ist einfach überragend und werdet nicht müde, auch wenn das ein oder andere Spiel ein bisschen höher gewonnen wird und dann vielleicht die handballerische Seite nicht ganz so spannend ist, unterstützt den TVE weiterhin. Die Jungs arbeiten wirklich täglich ganz hart und ich hoffe, wir können alle zusammen daran arbeiten, den Schritt in die zweite Liga zu machen. Deswegen auf jeden Fall vielen Dank von meiner Seite für die Unterstützung bisher und ich hoffe auch auf weitere Unterstützung.
Ich kann mich dem nur anschließen und vor allem glaubt an uns. Also glaubt an den gemeinsamen Weg, den wir alle einschlagen. Glaubt an den Erfolg, glaubt an den Aufstieg. Ich bin davon überzeugt, dass, glaube, Berge versetzt sozusagen, ein wichtiges Mindset im Kopf eine Rolle spielt einfach bei allen. Das fängt beim Zuschauer an. Man strahlt auch mit einer positiven Energie, wenn man die Halle betritt, etwas aus. Und das kommt auch unten auf der Platte an. Das gilt für jeden Spieler, jeden Trainer. Genauso und sollte der Fall eintreten, dass wir nicht aufsteigen, ne? Letzter Ball, Innenpfosten raus, dann glaubt trotzdem weiter an den Weg, unterstützt uns dabei und geht den Weg weiter, weil wir wollen, Ziel ist es einfach hier langfristig Profisport in Emstetten anzubieten. Ich glaube, das hat die Region und die Stadt, haben die einfach verdient und vor allem unsere geilen Fans.
Ja. Ja, bevor ich dann tatsächlich
schließe. Und Lütti, du willst doch auch wieder Bundesliga-Handball moderieren, oder?
Tatsächlich ja, definitiv. Wo du es auch sagst, und Sören hat es tatsächlich angemerkt, wirklich auch ein Aufruf an unsere Zuhörer und an unsere kontinuierlichen Fans in der Halle. Bleibt laut, auch wenn wir mit über 10 oder 15 Toren führen. Unterstützt die Jungs auf der Platte und schont ein bisschen meine Stimme am Mikrofon. Die knappen Spiele kommen auf jeden Fall. Ja, ich sage Danke an Florian und an Sören für das tolle Gespräch hier heute Abend. Und ich würde sagen, es stehen noch ein paar Auswärtsspiele an, aber am 17. Februar geht es weiter für uns in der Emshalle. Ihr seid alle herzlich willkommen, zahlreich nach den Karnevalstagen wieder in die Emshalle zu kommen. Und wir alle drei freuen uns auf euch. Ich von meiner Seite sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke Florian, danke Sören.
Lütti, danke für das angenehme Gespräch und allen da draußen alles Gute.
Jawohl, vielen Dank, macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.
Herzblut im Ohr. Der Podcast des TV Amstetten, präsentiert von Interdomo, ihrem Partner für innovative Heizdecken.